Klartext, der Aschur-Talk mit Nicoletta Cimino. Wird euch präsentiert vom Kärcher Store in Lies. Wir vom DLC-Team beraten, verkaufen und pflegen alle Kärcher-Geräte. Mit Kärcher wird dein Zuhause wieder wow. Mehr unter dlc-lies.ch.
Willkommen beim Klartext, dem Aschur-Talk auf Radio Kanal 3 und aschur.ch und als Podcast zum Nachhören, wenn immer dir weht. Die Woche jemand bei mir im Studio, der selber recht lange in einem Kanal 3-Studio gestanden ist. Sie hat nämlich hier ihre beeindruckende journalistische Karriere angefangen, wo sie nur 13 war. Nachher sind ganz viele Schritte dazugekommen und jetzt feiert sie gerade das 10-jährige Jubiläum von ihrer eigenen Firma. Willkommen im Klartext, Janine Geigele.
Danke vielmals, merci für die Einladung.
Janine Geigele, ihr seid heute Kommunikationsexpertin und Sportmanagerin und in dieser Funktion müsst ihr sicher ab und zu auch Klartext reden. Meine erste Frage, die ich all meinen Gästen stelle, wann findet ihr oder wo findet ihr, müsst man mehr Klartext reden?
Jeden Tag, vom Morgen bis am Abend, überall. Es ist ja schön, dass die Schweizer so zurückhaltend, diplomatisch, schüchtern sind. Aber in der Kommunikation finde ich es einen extremen Nachteil und denke manchmal so, in anderen Ländern, da ist es einfach, hey, ja, nein, klar. Und bei uns ist es vielleicht, ich würde gerne, wenn es dir gerade passt, dass es dir gerade niemand stört, dann vielleicht einmal. Und das ist recht schwierig. So im persönlichen Umgang vielleicht okay. Aber in der Berufswelt denke ich manchmal, hey, kommt klarer, redet, seid ehrlich zueinander. Und das vermisse ich extrem in unserem Land.
Über das werden wir sicher auch noch reden in der nächsten Stunde. Ich werde ihn kurz vorstellen. Ihr seid 1974 hier im Seeland geboren, zu Schüren aufgewachsen. Mit 13, habe ich es schon gesagt, habt ihr angefangen, bei Kanal 3 zu arbeiten als freie Sportjournalistin. Nachher mit den Jahren seid ihr dann wirklich auch eine feste Moderatorin und sogar Sportchefin geworden bei Kanal 3. Es hat weitere Stationen gegeben, Radio Argovia. Ihr seid auch als freie beim Bild-Tagblatt gewesen, habt ihr auch Sportjournalismus gemacht. Dann seid ihr zum SRF während mehreren Jahren, zuerst beim Fernsehen, dann beim Radio. Ihr seid Medienchefin vom Segelteam Malingi während dem America's Cup, genau, in Valencia. Und dann seid ihr gewechselt zum südafrikanischen Team. Und jetzt hoffe ich, sage es richtig. Ich habe es heute Morgen geübt. Shosholosa.
Ja, genau, genau. Von Nelson Mandela. Genau.
Wo unter der Schirmherrschaft von Nelson Mandela ist gestanden. Ihr seid seit eben, ehrlich mehr als 10 Jahre, aber seit 10 Jahren mit eigene Firma, kann man sagen, eben selbstständig Kommunikationsexpertin, international. Ihr seid Managerin von renommierten Sportlerinnen, wie zum Beispiel der Marlene Reusser, der Sina Frey, der Nicolas Spirig oder der Daniela Reif. Also wirklich Leute, wo man kennt, renommierte Sportlerinnen. Ihr seid leidenschaftliche Pfadfinder bei der Pfadi Gottstadt und ihr lebt seit kurzem wieder in der Nähe von hier, nämlich in Solothurn. Habe ich etwas Wichtiges vergessen?
Ja, sicher. Ich könnte noch 1000 Sachen erzählen, dass irgendwie mit 13 ich will Käse verkaufen im Garfuhr. 7000 Ferienschaften. Nein, alles gut. Perfekt zusammengefasst. Danke.
Eben, mit 13, also mit 13, eigentlich noch fast ein Kind, habt ihr angefangen beim Lokalradio, denn das war dann zumal an der Sesslerstrasse zu Biel gewesen, bei diesem Privatradio. Habt ihr dort davon arbeiten? Wahnsinnig so jung. Warum habt ihr das gemacht?
Das war mega cool. Es war wie vom McDonald's. Am Sonntag war es immer ein Problem, die einzige Verpflegungsstelle. Nein, ich einfach mit 60 gesagt, ich will Sportjournalistin werden. Mhm. Andere sagen vielleicht, sie wollen Astronaut oder Ärztin oder was auch immer. Und ich wusste, ich will das. Und die Frage war, wie erreicht man das? Das war mein Problem. Ich konnte nicht einfach im Internet googeln und recherchieren. Ja. Und bin mit 12 zu der Berufsberatung gelaufen und gesagt, Leute, ich bin Janine, ich komme von Schüren, ich weiss, was ich will, aber ich weiss nicht, wie. Und dann haben mir die gesagt, ja, dann schreibe ein kleines Briefli, frage mal die Journalisten, was es schon gibt. Und nachher habe ich 60 Briefli geschrieben, 59 Antworten bekommen, ein Telefon. Und dann habe ich das alles so zusammengelegt und es gestanden, was muss ich mitbringen, um eine Journalistin zu werden. Und dann ist gestanden Sprache, Sportwissen, gute Allgemeinbildung und Erfahrung im Lokaljournalismus. Und dann habe ich gesagt, ja gut, also, was machen wir da? Kanal 3, bin ich anklopfen, gesagt, ich bin Janine, bin von Schüren, ich will Sportjournalistin werden. Und dann haben sie gesagt, tipptopp, kannst du am Samstag oder FC Bio kommentieren. Und dann haben sie mich mit einem Kollegen, mit dem Vincent Buchgen, der heute auch noch immer Journalist ist, glaube ich, Le Matin, mit dem Töffel und mit dem Velo, sind wir in die Gurzeln raus. Und ich habe absolut keine Ahnung gehabt. Ich weiss noch den ersten Satz, den ich irgendwie gesagt habe, bei blauem Himmel, Vögel zwitschern und was auch immer. Und am Montag haben mich alle ausgelacht in der Schule und gesagt, aus dieser wird nie irgendetwas, was mich natürlich überhaupt nicht gestört hat. Und hat es einfach so angefangen.
Mm-hmm. Und ihr seid wirklich praktisch fast jeden Tag näher ins Radio, oder? Mit dem Velo.
Genau, ja, mit der Zeit nach weil ich bin eigentlich zu Biel auch in die Schule gegangen. Und am Anfang haben wir das am Wochenende gemacht, dann mit der Zeit hat man am Mittag und am Abend dürfen und nachher hat man einfach fast jeden Tag. Und so hat man sich einfach entwickelt, all die Jahre und Beiträge geschnitten, draussen gewesen, wirklich sehr früh, sehr viel unterwegs gewesen. Mhm. Auch die erste Abend Hockey kommentieren auf Ambri, Mittwochmorgen wieder in der Schule gewesen und ja, mit dem Velo eigentlich alles.
Ehrlich ist das Kinderart.
Super Arbeit gewesen. Ich sage eigentlich, wenn man für etwas brennt und Spass hat an dem und wenn man weiss, man hat ein Ziel und man will das erreichen und dann ist es manchmal, dann schädert es ein bisschen und man fällt mal 20 Mal um und steht wieder auf. Aber gibt es irgendetwas Schöneres, als wenn man kann sagen, hey, ich habe noch keinen Tag in meinem Leben, habe ich mich gelangweilt. Ich weiss immer, warum dass ich was mache. Ich habe tausende von Menschen auf der ganzen Welt kennengelernt und das ist einfach der genialste Job auf der Welt.
Mhm.
Dann muss ich sagen, hey, go for it, oder?
Lokaljournalismus hat ja den Vorteil, dass man ziemlich schnell viel Verantwortung in der Regel muss übernehmen, oder? Ist das bei euch auch so gewesen?
Ja, jein. Also wir sind natürlich recht gut aufgewachsen im Sport, oder? Also der EHC Biel war natürlich recht gross gewesen. Im Sonntag hat man da Sonntag-Ecke gemacht oder Sport-Ecke oder Hockey-Ecke, Entschuldigung, wenn ich es gesagt habe. Man ist immer wieder die Spiele kommentiert und ich bin natürlich schon recht auf diesen Sport aus gewesen.
Also Eishockey oder generell?
Eishockey generell, Leichtathletik ist natürlich meine eigene Sportart
gewesen. Ihr habt ja auch Leichtathletik
genau,
gemacht.
Genau, selber. Mhm. Und bin dann zum Teil, wenn ich an einen Wettkampf gegangen bin, habe ich auf der Tribüne mit der Schreibmaschine den Beitrag gemacht für den Bielertego und habe über den Günther berichtet und bin zurückgekommen ins Studio und habe einen Beitrag gemacht. Von dem her ist lokal, für mich, ja, es ist lokal gewesen, aber es hat auch einen nationalen Touch gehabt, indem man eben Hockey-National gehabt hat. Ich war 92 in Barcelona, an den Olympischen Spielen, hat man auch ein bisschen darüber berichten. Also von dem her ist es für mich fast ein bisschen mehr gewesen als Lokaljournalismus, sondern es war eigentlich Sportjournalismus gewesen.
Von wo kommt eigentlich die Leidenschaft für den Sport? Seid ihr in einer besonders sportlichen Familie aufgewachsen?
Also, ich muss vielleicht noch vorausschicken, heute interessiert mich der Sport nicht mehr, so extrem. Also, ich kann das gar nicht mal sagen. Ich kann das gar nicht mal sagen, wer spielt heute mal klar. Ich verfolge es natürlich schon, aber nicht mehr so extrem wie früher, wenn ich einfach alles gewusst habe. Und wo man jeden Artikel ausgeschnitten hat und alles auswendig hat müssen lernen. Heute sind ja hier auch andere Hilfsmittel, aber ja. Die Familie hat schon selber auch Sport gemacht und mit über Sport geredet und mir hat sich darum gerissen, wer kann zuerst den Sportteil lesen.
Mhm.
Aber es ist einfach, irgendwie bin ich immer selber halt einfach sportlich gewesen, es hat mich interessiert und hat es einfach cool gefunden und spannend gefunden. Es ist wirklich so, ja, Leidenschaft, die immer schon da ist.
Jetzt, ihr seid das gleiche Jahrgang wie ich, also 1974.
Super. Best, oder?
Und irgendwie ist das dann, wenn man dann ein junges Mädchen war und sich vor allem für Sport interessiert hat, ich weiss jetzt gar nicht, ob das so cool war, denn zumal. Habt ihr dort irgendwie, hat man euch manchmal schon ausgelacht? Oder ist das, oder seid ihr so leidenschaftlich gewesen, dass man sich gar nicht hätte getraut?
total. Also, wir mogen einen Hockey-Match beim SC Lies, glaub ich, kommentieren. Und dann sind alles Männer auf der Tribüne gewesen. Und das Erste war, hey, was machst du da als Frau? Was kannst du? Wer bist du? Und das ist leider bis heute eigentlich immer noch das Thema. Also, man muss sich auch heute immer noch beweisen. Und auch, wenn ich beim SRF meinen ersten Beitrag gemacht habe, bei den Ski-Athleten, haben sie mir auch einen falschen Namen angegeben. Und so Sachen...
Also extra falsche
Namen? Ja, genau. Oder? Und zum Testen, was ich weiss.
Okay.
Und so Sachen würden sie bei Männern nie machen. Und ich glaube, wir haben ganz viel erlebt, aber vielleicht auch nicht so bewusst erlebt. Vielleicht war es einfach so natürlich gewesen, dass man in einer Sportart oder in einem Beruf drin ist, wo es halt eben fast keine Frauen hat. Wenn man an einer Konferenz ist und es sind 200 Männer und man ist 2-3 Frauen, dann ist es wie normal gewesen. Und ich fand, boah, das ist einfach meine Welt.
Mhm.
Und mir ist es wie immer auch einfach um die Sache gegangen. Also ich wollte gute Beiträge machen, journalistisch verheben, interessante Geschichten finden, aufdecken, entdecken. Aber rückblickend würde ich sagen, ist auch schon ganz viel schräg gelaufen, wo auch heute nicht mehr so dürfte und würde laufen. Mhm. Einfach zum Thema Frau.
Wo vielleicht auch die jungen Frauen sensibilisierter sind. Auch die jungen Männer natürlich. Also wo einfach mehr Sensibilität drum ist.
Ich glaube, das ist vielleicht auch eure Jahrsorgange. Ich glaube, in diesen Rollen kommen vielleicht jetzt Jüngere und sagen, ja, das waren die Vorreiterrolle gewesen. Mhm. Oder hat die innen gehabt. Oder das hat man früher anders. Und jetzt zum Glück kommen wir das so. Und das ist manchmal so ein bisschen toll und manchmal auch ein bisschen frustrierend.
Ja.
Aber es ist natürlich ein riesen Thema mit der ganzen Entwicklung. Und im Sport ist es schon auch noch ein bisschen extremer mit den Frauen.
Also, immer noch so, hä?
Ich war gerade letzte Woche an einem Anlass gewesen und die Leute haben mich gefragt, ah, wir haben uns interessiert, was hast du heute für ein Kleid an? Und das ist das Erste, oder? Und das ist... Man sagt in der Kommunikation, 50% ist die Art und Weise, wie man kommuniziert, 42% das Aussehen, 8% der Inhalt. Und bei der Frau ist es einfach die 42% mal 700, oder? Es ist immer, mögen wir uns am Schluss erinnern, dass du in olivgrün und ich heute in rot bin und ich sage dir, was ist noch vom Inhalt geblieben? Und das bleibt. Und wenn man sich mega wehrt, dann heisst es, ja, die ist tough und so. Genau. Und da, das finde ich nicht so ein gutes Thema.
Wenn jetzt eine junge Frau kommt und sagt, ich will Sportjournalistin werden, was würdet ihr ihr mit auf den Weg geben? Vielleicht so zwei, drei Sachen, die sie soll sich daran erinnern soll, auf diesem Weg.
Also zuerst einmal wichtig, dass sie es von sich aus wirklich machen, also dass die Leidenschaft von ihr kommt. Und dann ja, Durchsetzungsvermögen, aber in erster Linie einfach mal die Kompetenz. Also sich das wirklich erarbeiten und auch so ein bisschen so positionieren, wo man ist. Also zum Beispiel meine Fußballkarriere, ja, für Rückszeichen, die ist dann sehr schnell fertig gewesen, oder? Also ich habe dann sehr schnell den Rufer, der da war, wie gar nicht gesagt, ich könnte ja auch Fußball machen und halt auf andere Sportarten, wo ich Spezialistin war, wie eben Leichtathletik spezialisiert. Also ich finde, neuem fundiert etwas wissen und gut in dem sein, dann hat man gute Chancen. Durchsetzungsvermögen, Sprache, all das. Und halt auch mal ein bisschen wehren. Und nicht immer im Eckchen hocken und denken, ja, es ist jetzt so. Sondern wirklich auch mal sich durchsetzen und wehren. Und auch, sind wir bei Klartext, Sachen ansprechen. Anstelle vielleicht als Pool gehen und sagen, oh, was ist jetzt? Sondern wirklich fragen, wie hast du das gemeint? Warum ist das so? Das würde ich schon ein bisschen so die Geschichten empfehlen.
Der Name Rufer ist gefallen. Man muss dazu sagen, es hat eine ganze, ich kann fast schon sagen, eine Kohorte von erfolgreichen Journalistinnen und Journalisten gegeben. Eben bei Kanal 3 mal angefangen. Dir, der Sascha Rufer, der Claude Jacki, der lang bei SRF auch.
Ist immer noch,
Immer noch Eishockey vor allem moderiert. Oder der Mario Doriani, wo man auch gut kennt, der von Brück kommt. Wenn ihr jetzt alle so schaut, was aus all denen ist, ich denke, jetzt geht der Sascha Rufer, oder? Der tut Spiel kommentieren, wichtige Spiel. Und dann gibt es die einen super finden und ganz viele, die nicht gut finden. Und das wird dann so öffentlich debattiert, oder? Der ist so, hey, ich kann den nicht hören, oder ich finde den super. Denkt der Mensch auch so, oh, zum Glück bin ich das nicht.
Ja, unterschiedlich. Also, ich finde, das weiss man natürlich. Man wird darauf an trainiert, in Anführungszeichen. Wir wachsen ja auch so ein bisschen dort rein, oder? Also, Sascha hat ja ein paar Jahre vor mir angefangen, Claude und ich gleichzeitig bei SRF. Und wir sind ja nicht von heute auf morgen Fußballkommentator, oder? Und wir verstehen auch, wie man exponiert ist, auch als Moderator. Ja. Und ich finde, man muss es aushalten, man muss es wollen. Und wenn das funktioniert, dann passt das für die Leute. Also, ich persönlich will es nicht. Also, ich habe mal von der ARD das Angebot für Leichtathletik kommentieren und ich habe es abgelehnt beim Fernsehen, weil ich nicht kommentieren will. Und ich glaube, Sascha, manchmal lässt er Sachen näher an, wir sind ab und zu wieder in Kontakt. Manchmal trifft es einen mehr, manchmal weniger. Klar. Aber overall muss man mit dem als exponierte Person Schlag kommen.
Ihr seid eine von den ersten Frauen gewesen, die bei SRF Sport aktuell moderiert hat. Hat mich das erfüllt? Seid ihr da glücklich gewesen?
Ja, also ganz konkret sind drei Frauen vor mir bei SRF im Sport gewesen. Und dann bin ich die erste, die so die Wochensendung Sportaktuell moderiert hat. Und es ist eine gute Zeit gewesen, aber man musste sich wirklich hardcore-mässig durchbeissen und immer wieder müssen beweisen. Genau.
Seht ihr euch wie eine Wegbegleiterin oder eine Wegbereiterin für die jüngeren Frauen jetzt im Sportjournalismus?
Es gibt schon immer mal wieder, wo Leute anrufen, wenn sie eine Situation haben, oder Frauen im Sport, oder vor kurzem eine Praktikantin von SRF die Woche an einem Anlass getroffen. Und es sind schon extreme Generationen, die aufeinander clashen, und sie stellt mir Fragen und sagt zum Teil, es ist heute noch genau so. Oder ich kenne ein paar Leute, die es probiert haben, die noch nicht dazugekommen sind und immer gefragt haben, aber ich bringe doch alles das mit und was würdest du mir für Tipps geben? Das gibt es schon eben alles. Und so ein bisschen Jein, denke ich. Es ist so ein bisschen, es gibt Beispiele, wie man kann nehmen, wie man es hätte sollen machen oder vielleicht nicht hätte sollen. Aber so jetzt mit dem gross gehen, hausieren oder so, würde jetzt auch nicht. Sondern dann können so ein bisschen Anfragen kommen. Und man manchmal einfach denkt, vielleicht ist es manchmal einfacher heute als vielleicht eben noch zur anderen Zeit.
Als so in den späten 90er.
Genau.
Wir kommen schon zum ersten Lied. All meine Gäste bringen ja Musik mit, die irgendetwas bedeutet oder sie etwas darüber sagen können. Und ich finde jetzt, das passt eigentlich extrem gut. Der erste Titel von der Alicia Keys, This Girl Is On Fire. Warum?
Ja, weil mir irgendwie immer alle Leute sagen, mein Gott, du hast Energie und du brennst. Und wenn die Leute das Lied hören, dann schreiben sie mir auch über das WhatsApp, das Lied läuft, ich denke gerade an dich. Und irgendwie finde ich es einfach auch ein mega Lied. Und auch die Frau per se, die mich interessiert, das singt Alicia Keys. Und das ist einfach, ich finde es einfach ein Hammerlied. Und für mich ist es so ein bisschen, es ist mein, es brennt. She's just a girl and she's on fire. Hotter than a fantasy. Lonely like a highway. She's living in a world and it's on fire. Filled with catastrophe. But she knows she can fly away.
Willkommen zurück beim Klartext, heute mit der Sportmanagerin, Kommunikationsexpertin und langjährigen Journalistin Janine Geigele. Janine Geigele, ihr habt vor der Alicia Keys gesagt, eben, ihr brennt so und ihr seid immer so mit allem dabei. Und ihr habt, wo wir uns kurz haben besprochen wegen dieser Sendung, gesagt, ihr schlafen zwischen 4 und 5 Stunden Nacht.
Ja, nicht immer, aber aktuell gerade ein bisschen. Es gibt verschiedene Projekte und dann gibt es manchmal ein bisschen Spätschichten und so. Und Schlaf war irgendwie schon noch nie so mein gutes Thema gewesen. Aber ich sage eigentlich immer, stellt euch vor, ich wäre 100% ausgeschlafen. Das will niemand erleben. Also alles gut.
Mhm. Aber das arbeitet einfach gerne, oder?
Mega. Ja, ich liebe es wirklich. Also ich probiere auch Sachen anzunehmen, die ich einfach gerne mache, die einfach cool sind. Und ich liebe einfach meine Abwechslung. Also ich habe verschiedene Mandate und es ist echt so spannend, oder? Es ist am Morgen weiss man nicht, was der Tag erwartet. Am Abend denke ich, wo bin ich jetzt im Bett? Und am Mittag überlege ich, in welcher Stadt bin ich jetzt noch, oder? Vielleicht nicht genau in dieser Reihenfolge. Aber einfach, ja, ich finde es einfach cool, ja.
Ihr seid inzwischen, ich habe es auch gesagt, eine Sportmanager eben von wirklich Sportlerinnen, die man auch kennt, eben zum Beispiel von der Marlene Reusser oder auch von der Nicola Spierig. Warum habt ihr euch irgendwann mal dazu entschlossen, wirklich auch das Management für Athletinnen zu übernehmen?
Es hat sich extrem ergeben. Also, ich war bei Weltklasse Zürich, das war mein letzter Job, bevor ich mich selbstständig gemacht habe. Und dort, in diesem Zusammenhang, bin ich immer wieder angefragt worden, für Medienarbeit zu machen, in New York, in Stockholm und Doha und in Rom. Und in diesem Zusammenhang der Usain Bolt in Europa ein bisschen betreut gehabt, eben auch in Amerika, weil sein Manager gesagt hat, hey, wenn die Medien da sind, ich habe eine Stunde, ich habe 200 Journalisten, kannst du das handeln? Ja. Und so hat sich das wie so ein bisschen ergeben, dass ich mit ihm viel unterwegs war, viel für ihn gemacht habe. Und dann ist der Victor Rödlin, Marathonläufer, gekommen zu Weltklasse. Dann hat es geheißen, du machst sein, hilfst Medienarbeit. Daraus aus ist nachher Yolanda Neff, Mountainbike-Olympiasiegerin, gekommen. Hat geheißen, kannst du mein Management machen? Mhm. Und dann hat es sich wie so ergeben, dass ich das einzeln und punktuell anfangen zu machen. Aber es gibt solche, die natürlich nur von dem leben und sagen, das ist ihr Ding. Und für mich ist es ein Teil von dem, was ich alles mache. Und es passt wie gut rein mit allem. Und trotzdem mache ich ja Sachen, die ich Horror finde. Also, ganze Sponsoren finden ist extrem schwierig.
In der Schweiz vor allem.
In der Schweiz, oder? Und ich habe sehr viele Anfragen von Athleten, die ich gar nicht kenne. Und dann sagen sie, kannst du mir Sponsoren suchen? Und das ist so eine Herausforderung, dass sie wirklich sagen, ich behalte das so klein und fein. Und es ist auf einem guten Level, weil ich habe nicht 20 Athleten handhaben, weil sie diktieren mir zum Teil auch ihren Zeitplan. Ja. Also wenn Samstag oben ist dann, und sie etwas brauchen, dann muss ich reagieren. Und Marlene Reusser vor einem Jahr mit dem schlimmen Sturz bei den Flandern, da bin ich 3 Tage komplettestens blockiert gewesen. Ist 3 Tage lang Marlene Reusser. Wie kommt das Velo runter für das Shooting? Was wird die Operation? Der Insel-Direktor will noch Blumen bringen. Wie kommt es wieder? All die Geschichten, das ist so viel, oder? Und da hat man den Kopf nicht bei Sachen, wenn man noch viel, viel mehr hat.
Muss man eigentlich, oder anders gefragt, müssen dir die Athleten gerne haben, die ihr vertreten?
Ja, ich finde, ich muss Spass haben und Freude haben, wenn sie anrufen und denken, oh cool, was kann ich machen? Und dann denken, oh nein, was will sie jetzt und was will er denn nicht? Und natürlich ist man auch ein bisschen parteiisch und man probiert ja auch, die Person aufzubauen und zu positionieren. Und das heisst, in die Medien reinbringen und mit ihnen ja auch diskutieren. Jetzt gerade bei der Marlene Reusser, wenn wir jetzt bei diesem Beispiel bleiben, lernen die vielen Verletzungen, den Olympia-Alt, den WM-Alt, das Long-Covid. Das ist jeden Tag ein Prozess. Wenn die über was sagen, wie kommst du wieder in die Medien, wie tut man die Sponsoren wieder verhandeln, dass sie bleiben, und sie sagen, wieso soll man bei jemandem bleiben und nicht wissen, ob sie jemals wieder gesund wird. Ja. All die Gespräche, und das ist schon spannend. Und ich muss das schon auch gerne machen, dass ich es für jemanden gerne mache. Und wenn ich jemanden schwierig finde, das hat es auch schon gegeben, gegenseitig, und die haben gesagt, das geht nicht.
Da muss die Chemie einfach stimmen.
Absolut, ja. Absolut.
Das ist auch ein rechter Vorteil, wenn ihr zuerst auf der anderen Seite gestanden seid. Also, ihr seid ja Journalistin, ihr wisst eigentlich genau, wie wir Medien funktionieren, was wir brauchen, aber auch, wie wir zum Teil arbeiten. Oder?
Genau. Wir haben recht ein kollegiales, freundliches Verhältnis mit den Medienschaffenden und ich habe so ganz klare Richtlinien. Sie auch immer mega sofort melden, auch wenn ich vielleicht keine Antwort habe. Ich kann immer auch Sachen gegenlesen. Es ist ein sehr grosses Vertrauensverhältnis. Wir geben auch viele Sachen und dafür, wenn es wirklich mal absolut kritisch ist, kann man sagen, hier jetzt gerade nicht. Kann man auf Verständnis appellieren. Wenn jetzt eben gerade jemand krank ist und man nicht alle Wochen darüber schreiben will, wie geht es jetzt einem, oder? Man einfach weiss, es bringt nichts. Und das ist schon gut. Es gibt, klar, es gibt auch Knacknuss, wenn die andere Fälle reinkommen, Doppingfälle oder so Sachen und so. Aber per se respektvollen Umgang miteinander, glaube ich, bringt immer der Mensch gegenseitig am meisten weiter.
Ich überlege mir auch, wenn ich die Sportlerinnen und Sportler sehe, oder inzwischen ist ja das, eben, du hast die sozialen Medien, die du bedienen sollst, du musst präsent sein im Fernsehen, im Radio, im Internet, in den Zeitungen, überall. Dann denke ich auch so, hey, das ist schon fast wie, das ist eine rechte Maschinerie, oder? Also da reicht es nicht mehr, dass du einfach quasi in deiner Sportart eben exzellent bist, sondern du musst noch wie alles andere auch noch können.
Ja.
Ja, also so eben, geht noch mit den sozialen Medien. Machen die denn die Instagram-Posts?
Nein, sie machen es echt selber, die Athletinnen und Athleten, fast alle, weil sie finden, es ist am authentischsten. Es gibt bei Einzelnen, die einfach Hilfe und Sachen nachstüpseln. Aber es ist schon so, zum Beispiel Nicola Spierig, die tut immer schön aufzeigen als Olympiasiegerin im Triathlon, Mutter, 3 Kinder. Sie zeigt immer auf, allein als Einzelsportlerin hat sie nie Erfolg gehabt. Und wer ist in diesem Team von Mechanikern, von Physio, von Verbänden, von eben Sponsoren, von Management, all das, es ist so ein riesen Apparat hinten dran. Und wenn alle das gleiche Ziel haben und die gleiche Richtung gehen, dann hat man zusammen Erfolg. Und wenn einer das nicht macht, die Geschichten, die hört man ja ab und zu auch, oder? Wo irgendein Manager den Athlet betrügt, oder? Dann geht es in eine andere Richtung. Aber so wissen sie genau, hey, wir sind ein Team, wir haben Rückhalt und wir sind alle arbeiten mit dem gleichen Power und Energie. Ja.
Man hört ja oft, dass wir Journalisten und Journalistinnen immer wie schlechter arbeiten. Ich höre das sehr oft, oder? Dass man sagt, hey, da rufen mir die Leute an, die ich quasi noch rein muss sagen, was sie mir fragen sollen, weil sie schlecht vorbereitet sind. Immer wie jünger, immer wie schneller, immer wie Wie seht ihr das?
Leider schon ein bisschen so. Es ist wirklich traurig. Also ich finde, Journalismus ist wirklich der absolute Traumberuf, würde alles wieder machen. Aber ich habe wirklich jeden Tag mit Journalisten zu tun. Und es ist effektiv so, dass ich wirklich immer wieder zurückspielen muss und sagen, tut bitte zuerst recherchieren. Und dann könnt ihr mir mit euren Fragen kommen. Also gerade jetzt einen Bergsteiger, den ich betreue, mit Mount Everest-Versuch. Genau das. Und dann sagen, das ist alles schon geschrieben, alles recherchieren. Und dann schicken mir jetzt die 5 Fragen, die ich brauche. Und dann hat es immer noch 10 Fehler drin. Von einfach allem, was wirklich Handarbeit ist. Und es ist wirklich schade und schwierig, wie man im Journalismus auspresst wird, wie die Schichten zusammengelegt werden, wie man 10 Beiträge an einem Tag machen muss. Und früher, das wisst ihr besser als ich, bei SRF war, haben wir noch eine halbe Woche Zeit für ein Dossier und durfte auch noch den Beitrag verschieben, bis er im Echo mal gelaufen ist und so weiter. Und es ist schon ein anderes Arbeiten und es ist leider schon nicht auf einem guten Weg.
Ihr seid die erste Frau gewesen, die an der Spitze vom Verband von der Schweizer Sportjournalistinnen und Journalisten war. Warum habt ihr das Amt angenommen? Was war euch wichtig gewesen?
Eigentlich schon auch, den Sportjournalismus noch mal so ein bisschen vorwärts zu bringen. Also es gibt irgendwie 18 Sektionen und die Idee ist eigentlich, das Fusionieren und Zusammenlegen. Und der Sportjournalismus hat so einen schlechten Stand gehabt. Es hat keine Bedeutung mehr gehabt. In anderen Ländern hat der Bundesrat den Ausweis unterschrieben und in jedem Stadion hat man die Mixzonen bestimmt. Und hier hat es wie die Sports Awards von SRF, die Sportjournalisten gegründet haben, zusammen. Und es hat einfach eine Bedeutung verloren. Und ich habe mich da wirklich 7 Jahre probiert, reinzukrempeln, machen, tun, das aufzubauen. Aber das geht nicht mehr. Man kann das Rad wie nicht mehr zurückdrehen. Oder ich war auch an Kongressen in Südkorea und geschaut, wie ist es mit anderen Ländern. Aber irgendwann ist einfach, die Zeit läuft einfach in eine andere Richtung. Oder?
Wie ist das eigentlich, wenn ihr heutzutage eben irgendein Sportevent schaut oder hört und dann hört ihr ja, wie ehemalige Kollegen, also nicht, die ihr kennt, aber einfach wie Sportjournalistinnen und Journalisten arbeiten. Könnt ihr überhaupt noch sorglos zulassen oder zuschauen, oder ist man immer selber so in diesem Modus, das hätte ich jetzt, glaube ich, anders gesagt, oder das stimmt doch nicht, das musst du doch anders kommentieren.
So. Irgendwie immer, ja. Also auch wenn ich die Nachrichten höre, dann würde ich vielleicht das nachher sprechen oder nochmal sagen, oder viel fällt mir auf, wenn irgendwie der Journalist tut etwas anmoderiert und dann kommt der Beitrag, der erste Satz ist der gleiche Satz,
gleich,
und dann denke ich, habt ihr miteinander geredet, Jungs? Also das ist schon ein bisschen deformation professionell und ich glaube, das bleibt auch, aber ich das wie nicht kritisieren, sondern es ist per se muss ich auch sagen, es ist wirklich sehr wenig eigentlich verfolgen, wie kein Fernsehen, ich tue jetzt nicht. Es gibt wirklich wenig, wo ich wirklich so voll konsumiere, aber ich tue mich schon immer wieder so ein bisschen hinterfragen und denke, ja, aber die Bildsprache, und die hätte man doch jetzt noch ein bisschen spannender können und so. Und da finde ich auch gut, halt ein bisschen über Grenzen schauen, auch bei anderen Ländern ein bisschen schauen, hören, was BBC zum Beispiel, was die alles machen, das finde ich schon sehr, sehr spannend.
Also die machen vor allem im Fußball extrem gute Sachen, oder?
Ja, oder auch sonst, genau. Also da zum Beispiel Olympische Spiele in London, was sie alles gemacht haben, hast du einfach die ganz andere Bildsprache, ganz anderen Zugang. Ja. Und der schon also aus all diesen Jahren immer wieder ein bisschen Journalisten aus verschiedenen Ländern, die auch an Text oder Artikel plötzlich neu schicken und siehst ein bisschen, dann siehst so, ah, hier kommt das Thema 3 Tage später auf, oder wie du mir das handhaben. Ich glaube, das vergleiche ich auch schon ewig und immer.
Gibt es eigentlich irgendeinen Anlass, den ihr als Sportjournalistin dann habt noch betreut oder wo sie dabei war, wo euch wirklich so ist geblieben, also wo euch wirklich berührt hat?
Es war so viel gewesen, ja. Es ist noch recht schwierig, wenn man so ein paar olympische Spiele rumsäckelt, Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, America's Cup. Es hat mal einen Anlass gegeben, das war eben nicht ein reiner Sportanlass gewesen, der war in Zürich gewesen. Und heisst Cybathlon und es geht um Robotiktechnik. Und der Professor Dr. Reiner hat den gegründet und es sind Menschen mit Beeinträchtigungen im Rollstuhl, sind tetragelähmt, querschnittgelähmt. Und die Idee war, die Forschenden zu zeigen, wo die Forschung steht, und haben daraus so einen Wettkampf gemacht. Und es sind Menschen aus der ganzen Welt gekommen mit verschiedenen Behinderungen und da hat man so 6 Wettkämpfe gemacht und dann sind also Tetra-Gelähmte, die konnten in einem Rollstuhl fahren und Beine bewegen mit so Sensoren. Und irgendwie ist es wirklich noch verrückt, das war eigentlich fast einer der emotionalsten Anlässe gewesen, weil es einfach so menschlich war, weil es so wahnsinnig war, wenn jemand mit einer Prothese ohne Probleme das Glas Wasser an die Lippen führen und wieder abstellen ohne einfach. Es ist Sport, aber es ist ganz andere und das hat mich so berührt. Es waren so viele Emotionen, die es einfach nicht immer nur um Leistungen geht und um Zeit geht und wo vieles andere mit der Kommerzialisierung noch eine Rolle spielt. Und dort ist so, das ist recht, das ist wirklich eingefahren, ja.
Wir kommen schon zum zweiten Lied. Eins, das ich extrem gerne höre selber. Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia. Warum?
Ich war eben lange bei Kanal 3 und dann habe ich gesagt, ja, jetzt muss ich Sprachen lernen, jetzt packe ich den Rucksack, habe am gleichen Tag alles gekündigt und bin mit einem One-Way-Ticket auf das Amerika. Ich habe gesagt, einmal mache ich das und ich wollte ein Jahr nur noch mehr Englisch reden. Mhm. Bin mit dem Bus durchgereist und dann hat man so die Walkman gehabt, mit Kassettchen drin.
Ja, genau.
Und Batterie. Genau. Und ich habe einfach immer das Walkman gehabt, ein paar Kassettchen und es war einfach immer Bruce Springsteen. Ich habe ihn vorher noch gesehen in Santa Barbara. Und mit der Zeit ist mein Englisch besser geworden und laufe so durch eine Stadt und plötzlich Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia und ich so, ich bin auch zu Philadelphia. Und was singt er jetzt? Und ich habe es einfach verstanden. Ich habe mich total so, die Welt ist mir, jetzt bin ich da, wo das singt. Und es war so auch die absolute Freiheit gewesen. Kein Mensch hat gewusst, wo ich bin, was du machst. Und es ist eigentlich so mit 20 mit einem Rucksack ein Jahr lang einfach mal Spuren hinterlegen nehmen.
Battered, I couldn't tell what I felt. I was unrecognizable to myself. I saw my reflection in a window and didn't know my own face. Oh brother, are you gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia? Like stone, I heard the voices of friends vanished and gone. That night I could hear the blood in my veins, just as black and whispering as the rain on the streets of Philadelphia. Kiss, or will we leave each other alone like this on the streets of Philadelphia?
Das ist der Klartext heute mit der Janine Geigerle, bekannte Sportmanagerin, Kommunikationsexpertin. Sie ist sehr lange bei SRF, unter anderem Sportmoderatorin gewesen, Sportjournalistin und natürlich angefangen bei Kanal 3 mit zarten 13 Jahren. Janine Geigerle, ihr seid vor kurzem wieder in die Region zurückgekommen, auf Solothurn. Ihr seid, glaube ich, 10 Jahre oder länger seid ihr in Zürich gewesen. Warum seid ihr zurückgekommen?
20 Jahre Zürich.
Entschuldigung, 20 Jahre.
Genau, kein Problem. Ja, ich habe schon das Seeland auch immer wieder ein bisschen vermisst und irgendwie, man kommt so hier an und trifft halt eben einfach schon mehr Kollegen und Freunde, die man hat und bin immer wieder viel an Hockey-Match gekommen und behandle ja eh immer irgendwie ständig und irgendwann habe ich gesagt, also ich wollte wirklich mal zurück und ja, jetzt ist irgendwie der Zeitpunkt, jetzt ist man so in den 50er gesehen und merkt, man braucht ein bisschen mehr Freunde im Leben, um mit ihnen etwas zu machen und am Dienstagabend kommt einfach kein Bieler auf Zürich und jetzt in Solothurn ist jetzt mal so ein Annäherer, es bleibt sicher nicht immer dort. Jetzt habe ich plötzlich Freunde, die kommen, die etwas machen, die schreiben. Und natürlich bin ich auch nicht immer rum, das ist ein bisschen das Hauptproblem. Aber einfach mehr Zeit ein bisschen mit Freunden investieren und vielleicht ein Mühe weniger arbeiten.
Habt ihr den engen Bezug zum Seeland immer noch?
Ja, jein. Also, man ist halt auch schon immer mal wieder mit dem Velo um den See gefahren, mit überall in den Dörfli, hat man ein bisschen Kollegen, gab auch Pfadi natürlich. Und ja, so ein bisschen das grösste Beziehungsnetz ist halt schon noch so ein bisschen aus dieser Region, würde ich sagen.
Ihr seid ein engagiertes Mitglied von der Pfadi Gottstadt.
Genau.
Immer noch?
Ja, sicher.
Also geht er wirklich auch noch?
Ja, am Pfingsten gehe ich in die Küche und ich kann ja nicht kochen. Und dann habe ich gesagt, ich bin eigennössisch diplomierte Küchenhilfe. Ich weiss nicht, was sie sich überlegt haben, die Kollegen, aber sie haben gesagt, sie brauchen Leute in der Küche. Mhm. Aber das ist wirklich im Wald. Man tut wirklich die Küche aufbauen, man macht alles auf dem Feuer, man tut alles in einem Becken innen dann auch abwaschen. Und ich glaube, es ist so ein bisschen militär sagt man KKK, koordinieren, kontrollieren, kommentieren. Und ich glaube, ich helfe einfach dann sagen, das Feuer muss in die Richtung und das Servela noch so. Aber dass das Essen wirklich am Schluss steht, ich glaube, das bin ich nicht verantwortlich.
Warum Pfadi? Warum, was gibt euch das?
Ich war auch schon eher ein bisschen der Einzugänger gewesen, der Leichtathletik im Radio, das mit diesen dürren Beissen, die wir vorher geredet haben, in der Musik, die ich früher noch ein gemacht habe. Und Pfadi bin ich so reingekommen mit einem Miteinander, ja, mit extrem viel gelernt früher, mit den ganzen in der Medizin Sachen gelernt, in Sternenkunde, Seile Sachen, mit Sachen gebaut und gemacht, mit 12 Verantwortung übernommen, ist mit dem Fila, mit dem Velo, mit der ganzen Gruppe irgendwo hingefahren, 3 Tage später heimgekommen. Und da habe ich schon gemerkt, es muss ein Miteinander sein. Und ich habe immer noch gute Freunde dort. Und einfach, ich finde es einfach etwas Cooles. Und es gibt verschiedene Abteilungen und bei uns ist man einfach, man ist wie immer drinnen. Man tut einfach, wenn man austritt, dann muss man nicht zahlen und dann ist man weg. Aber man kann einfach das Leben lang Pfadi sein. Und, wow. Und das ist man. Und da gibt es so einen Abteilungstag einmal im Jahr und dann kann man die ganz Kleinen, die Mittleren, die Grossen, die Alten, dann siehst du, all die 30 Jahre laufst du in diesem Kreis rum und dann sagt, ja, das ist mein Kind dort und so. Und das, also es geht immer weiter und es ist irgendwie einfach mega schön. Es ist wirklich etwas machen miteinander, Verantwortung übernehmen. Ja, das ist eine gute Geschichte.
Euer Pfadi-Name ist Sermo.
Passt.
Ich finde, das passt extrem. Das heisst die Rede, oder?
Wunderbar. Mit 6 sind getauft worden. Das war mein schlimmster Tag in der Pfadi. Ich wusste, dass es eine Taufe gibt. Wir sind im Wald überfallen worden. Das war Horror. Und Sermo heisst die Rede oder schwatzhaft. Dann sind wir schon dann so getauft. Man dachte, ja, nein. Aber ich habe auch schon immer ein bisschen viel erzählt. Aber ich einfach auch immer mega viel Fantasie gehabt, viel zu erzählen. Ich gehe immer auf die Leute zu. Das ist das, was mich einfach interessiert und darum...
Es ist lustig, wie das Wort schwarzhaft brauchen. Bei mir ist, glaube ich, mal in einem Schulbericht gestanden, irgendwie
Achtung.
Intelligent, aber schwarzhaft.
Ja, das nenne ich aktiv, oder? Die anderen würden heute sagen ADHS und wir würden sagen, wir sind aktiv interessierte Mitmenschen.
Ihr habt es vorhin angesprochen, da sieht man ganze Generationen, eben auch Gespendli von euch, die Kinder haben. Ihr habt keine Familie. Ist das bewusst oder hat sich das einfach so ergeben?
Nein, eigentlich schon noch gern hätte ich mal eine Familie wollen, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe ein bisschen verschlafen oder ein bisschen spät gesehen irgendwie. Also all meine Schulkollegen, die haben ein ganz anderes Leben geführt als ich. Und ich war zum Beispiel in dem America's Cup in Spanien. Es ist irgendwie immer um diesen Job gegangen. Und Beziehung hat irgendwie wie nie so Vorrang gehabt. Und wenn du wirklich eine gute Beziehung hatte, ist das leider so im entscheidenden Alter auseinandergegangen. Ja. Und plötzlich bin ich irgendwie mit Anfangs 40 so Single gewesen und dachte, ja, nein, jetzt habe ich doch eigentlich immer ein bisschen so Kinder und so. Und mit meinem jetzigen Partner, ja, ist dann wie irgendwie auch gar kein Thema gewesen mit Mitte 40 rum. Und ich denke manchmal schon, es wäre schon noch schön gewesen. Aber Es ist halt einfach, es ist einfach ein anderer Weg. Für mich offenbar gewesen, keine Ahnung.
Das Leben, was gibt, John Lennon hat mal gesagt, das Leben passiert, während du irgendwelche Pläne machst, oder?
Genau, oder? Und der Albert Einstein sagt auch, was will ich in der Vergangenheit noch trauern und was interessiert mich Zukunftsleben? Ich gedenke, in der Gegenwart zu leben. Und das habe ich schon auch ein bisschen verpasst, oder? Weil mir ist immer so Zielstrebung nach dem Führen gehen, wo geht's an? Und dann plötzlich hat man von Sachen bereuen, aber so ein bisschen der Moment, das im Privaten habe ich das nicht so gut gemacht. Beruflich ist es irgendwie wie immer klar gewesen, Vision und privat, ja, es kommt dann und dann mal schauen und dann, ja. Und dann war eben kein Jojo mehr gewesen.
Ich glaube, eine wichtige Zeit war, als ihr im Segelsport gearbeitet habt. Ihr seid eben bei Alinghi, mit Alinghi zusammen seid ihr in Valencia gewesen, während dem America's Cup und dann in das südafrikanische Team. Was lernt man von Segeln?
Ganz viel wie von allen Sportlern generell. Oder? Also, Alinghi war insofern wichtig. Ich war eben so die rasende Sportjournalistin. Ich habe in Buenos Aires gewohnt, ein paar Monate zum Spanisch lernen. Und dann habe ich mir angerufen und gesagt, kannst du morgen in America's Cup kommen, wie ist Media Director, musst du auf Valencia wohnen und so. Wow. Und das ist wirklich, das ist auch wieder so gewesen, oder? Heimflüge, Rucksack in die Ecke gestellt, den Koffer gepackt, bei Valencia keine Wohnung, kein Hotel, nichts, hatte keine Ahnung von Segeln, die Sprache auch nicht können. Wir haben jeden Tag bis am Morgen um 3 gearbeitet, irgendwie 7 Kilo abgenommen in 4 Monaten. Und es war einfach tough gewesen und es hat mein Leben auch wie verändert, weil ich einfach meinen Job gar nicht mehr gemacht hatte. Und von den Seglern habe ich erfahren, dass die viel Party machen. Dass nicht jeder so der Spitzensport ist wie auch andere. Dass viel konsumiert wird an Sachen, wo ich gedacht habe, ja Gott, das ist doch jetzt im Spitzensport
Sucht
anders.
Sucht mich
genau. Wo ich natürlich auf die Welt gekommen bin. Aber schon halt jeden Tag rausgehen, segeln stundenlang bei jeder Bedingung, zurückkommen am Abend, in das Segel, das noch kaputt ist, den Segelmacher hat das Segel müssen flicken und so, und am Morgen wieder Team-Meeting. Also 80 Leute in so einem Team, es ist schon wow. Und die Zeit, die immer davon gelaufen ist, also es war eine wahnsinnig spannende Zeit, einfach um überhaupt das zu lernen, auf Spanisch kommunizieren, auf Englisch, Französisch, weltweite Medienarbeit machen mit New York Times und all denen. Und es war mega gewesen.
Jetzt, ihr seid dort an und habt gesagt, ihr hättet keine Ahnung von Segeln. Wie macht man das, dass man einfach findet, ich gehe jetzt mal und dann schauen wir dich.
Neugierig sein, fragen, sich Wissen sofort aneignen, voll reinknäulen, wirklich innerhalb von kürzester Zeit alles zu verstehen. Also bei mir war das eine die Materie, die Segel, und das andere, ich war gar noch nie Media Director, sondern ich war Journalistin. Und jetzt bin ich plötzlich auf der anderen Seite gestanden, von dieser sogenannten Mixzone, um zu verstehen, was überhaupt die Medienschaffenden wollen. Und einfach so schnell wie möglich alles aneignen und lernen. Und das war ein riesen Ballon, um das mal auf diesem Niveau, oder? Das war gerade der America's Cup, der älteste Sporttrophäe der Welt. Und es war echt sensationell.
Nach Alinghi seid ihr eben im südafrikanischen Team, Shosholoza, das habe ich richtig
genau,
gesagt.
Genau.
Und immer, wenn ihr von dem redet, auch am Telefon habe ich das Gefühl gehabt, fährt ihr auf der Straße.
Es ist natürlich so, oder? Jetzt muss ich wirklich ein bisschen ausholen, auf mehr noch schnell 2-3 Minuten. Es ist wirklich, also ich bin entlohnt worden bei Alinghi, der CEO hat müssen gehen und es geheißen, kannst du noch deine Leute mitnehmen. Und dann ist man am Pult und dann kommen zwei Security und sagen, are you Janine? Yes, okay, please follow us to the office. Und dann
musst du
please sein, genau, unterschreiben, machen, gehen. Und ich bin innerhalb von 5 Minuten entlohnt gewesen. Und dann hat es geregnet in Valencia und ich war schon abgemeldet gewesen in der Schweiz. Und draussen war einfach eine Weltuntergangsstimmung gewesen. Und dann hat man wieder verschiedene Wege oder Möglichkeiten im Leben. Entweder sich verkrüchen oder den Sturm nach vorne und sagen, was mache ich als nächstes? Und ich hatte kein Handy, kein Kompi, nichts, ist mir alles weggenommen worden. Und bei 3 Basen, das waren so die Heimathäuser gewesen, im Hafen, die Bases, 3 Häuser weiter rüber, zuerst noch BMW Oracle, Larry Ellison und so. Und dann bin ich zu Shosholoza, Nelson Mandela. Und dort sind Deutsche noch dahinter gesehen. Und dann haben geklopft und gesagt, hey, kann ich bei euch arbeiten? Und zuerst brauche ich mal das Handy, ich bin entlohnt worden. Und dann hatte ich noch Besuch daheim, dann musste ich die Wohnung abgeben, Handy holen und so. Es war wirklich ein mega Wechsel gewesen. Und Shosholoza ist ein Minenarbeiterlied und das wird heute noch in Südafrika gespielt, in den grossen Stadien. Und das bedeutet Ärmel hinterher krempeln und moving forward together. Und der Nelson Mandela hat 27 Jahre auf Robben Island verbracht. Er war gefangen gewesen. Er hat für sein Land gekämpft. Und er war der Schirmherr gewesen und ich durfte ihn knapp gerade nicht mehr dürfen erleben. Er hat dann seinen Kollegen geschickt, Andrew Melangeni. Und er war mit ihm auch 27 Jahre auf Robben Island gewesen. hat weisse Händchen an, kaputte Hänge vom Steinschlag. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, das Boot war farbig, die Segler waren farbig, also verschiedene Hautfarben. Die Fahne ist immer da oben, ist immer gehisst worden und da ist immer das Schoscholossa-Lied gelaufen. Unsere Kleider hatten südafrikanische Fahnen. Und da ist das Boot am Steg gestanden und der Andrew Melangeni steht vor den Segler und sagt im gebrochenen Englisch, sagt der Guys, I've been in the prison for you 27 years. And now you make me and my country so proud about. Und mir kommen heute noch Tränen, wenn ich an das denke. Und ich stehe dort nebenan und denke, hey mein Gott, da war 27 Jahre in Robben Island. Gewesen. Und mit diesen Segeln hier. Und das ist eine Vereinigung von Schwarz und Weiß. Und dann sind die rausgegangen. Und das ist für mich, das ist so wahnsinnige Teil von einer Geschichte können sein. Das ist einfach unglaublich.
Mhm. Ein Geschenk.
Absolut. Und nachher hat er den Bischof Tutu gebracht, den Friedensnobelpreisträger. Und Alingi hat dann UBS-Spinnaker aufgetan und Schoscholossa hat ein AIDS-Logo drauf. Mhm. Und dann hat er gesagt, der Bischof Tutu, you organize a party for me. AIDS is important. You do, okay? Und dann gesagt, yes, of course, oder? Und dann machst du so im Sinn von der AIDS-Gala, Foundation mit Geld sammeln und so weiter. Und das ist wirklich für mich etwas vom Grössten. Und heute fragen mich in der Woche einmal Menschen und sagen, willst du nicht wieder Sportaktuell moderieren, vermisst du es nie? Und dann sage ich immer, ja, es war eine gute Zeit, aber ich habe etwas anderes erlebt im Leben.
Ihr habt so ein reiches Leben. Ihr habt so viel erreicht. Wo geht ihr an jetzt?
Keine Ahnung. Jetzt bleibe ich noch so ein paar Jahre da, 8-9 Jahre, und jetzt das noch ein bisschen machen und habe Spass an all diesen Projekten. Und nachher, du müsstest dann mal ein bisschen sagen, die Schweiz mal zurückkehren und dann nehme ich den Rucksack, nehme meinen Freund mit und nachher reisen wir mal ein bisschen durch die Welt und gehen ein Projekt machen. Und dann gehe ich eben vielleicht auf Cucoletta in Township mal 3 Monate unterrichten und ich war an einer Hochzeit. Oder bin ich dann mal zu Uganda in einem Projekt. Also ich will einfach mal ein bisschen projektbezogen durch die Welt reisen und dann wirklich am Journalismus und allem sagen, es ist gut, ich habe es gesehen für ein Zeitchen. Einfach wirklich einen anderen Lebensabschnitt, der jetzt noch zu früh wäre, aber in ein paar Jahren.
Wir kommen zum letzten Lied. Wir sind schon am Schluss von dieser Sendung und natürlich
Schoscholossa.
Schoscholossa.
Genau das.
Merci für das schöne Gespräch, Janine Geiger.
Danke gleichfalls. Merci vielmals. Schoscholossa, Schoscholossa, Kule von Tabas, Timmelas, Kummesala, Schoscholossa, Schoscholossa, Kule von Tabas, Timmelas, Kummesala,
South Africa, when you have a leg, who lives in Tabas, Timmelas, Kumbe, South Africa, when you have a leg, who lives in Tabas, Timmelas, Kumbe, South Africa.
Klartext, der Aschur-Talk. Jederzeit zum Nachhören auf aschur.ch und auf allen gängigen Podcast-Portalen. Wird euch präsentiert vom Kärcher Store in Lies. Wir vom DLC-Team beraten, verkaufen und pflegen alle Kärcher-Geräte. Mit Kärcher wird dein Zuhause wieder wow. Mehr unter dlc-lies.ch.